Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge.
So ungefähr.
Ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon angesprochen, wollen dieses Versprechen jetzt einhalten, fühlen uns tatsächlich verpflichtet, eine Sonderfolge einzuschieben, weil es in der ärztlichen Bezahlung doch einige Neuerungen gibt. Und das möchten wir gerne mal erklären und ein bisschen diskutieren.
Das ist, so gesehen, ist das neue Thema heute die Bezahlung der Ärzte und wie es sich in der nahen Zukunft verändern wird.
Die Bezahlung der Ärzte ist ja sowieso ein Thema, das viele Menschen sehr interessant finden, weil das Mysterium geistert ja noch durch die Köpfe, dass der Arzt viel verdient.
Wir müssen hier vielleicht spezifizieren, dass es sich um niedergelassene Hausärzte handelt.
Genau, also wir wollen einmal erklären, wie funktioniert denn überhaupt die Bezahlung der niedergelassenen Ärzte bzw. der Arztpraxen. Wir können die Arztpraxis mal so als Gesamtkonzept betrachten im ambulanten Sektor. Und das soll für viele einfach nur erstmal dazu dienen, dass man mal versteht, wie das überhaupt funktioniert. Weil genau. Patienten hören in der Arztpraxis sehr oft, ja, das geht über unser Budget hinaus oder das ist nicht im Budget. Und die denken sich dann wahrscheinlich immer, ja, was ist denn dieses Budget eigentlich?
Und warum haben die Ärzte ein Budget und warum müssen sie sich dran halten, wenn es denen doch so gut geht?
Genau, und warum jammern sie immer so viel über ihr Budget?
Willst du uns da was drüber erzählen, wie die Abrechnung ein bisschen vonstatten geht?
Okay, ja, ich mache jetzt eine kleine Lehrstunde zum Thema der Abrechnung. Und zwar kann man ja einmal kurz noch darstellen, dass die Abrechnung oder die Bezahlung der Arztpraxen grob in drei Teile geteilt werden kann. Das eine ist die rein Privatabrechnung, die nicht über die gesetzlichen Kassen erfolgt, sondern nur über Selbstzahler oder private Kassen. Die wird über die Gebührenordnung der Ärzte geregelt. Darum geht es heute nicht. Und dann kommt natürlich der große Anteil der gesetzlichen Kassen. Davon gibt es in Deutschland, glaube ich, 98 ungefähr. Viel zu viele.
Und meiner Meinung nach auch.
Genau, da ist natürlich der Großteil des Honorars, das an die Arztpraxen fließt, wird von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Und die gesetzliche Krankenversicherung verhandelt mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist das Organ, in dem die Ärzte mit einem Kassensitz, also Ärzte, die Kassenpatienten behandeln dürfen, die sitzen in diesem Organ mit drin und verhandeln eben mit den Vertretern der Krankenkassen über die Vergütung. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, den wir auch schon mal immer wieder ganz kurz angesprochen haben.
Wo Anna und ich ein Fan von sind.
Genau, wir sind ja beide Teilnehmer, sagen wir mal so.
Genau.
Die hausarztzentrierte Versorgung, das ist ein quasi Parallelprogramm mit einem Vertrag direkt zwischen dem gesetzlich versicherten Patient und der Arztpraxis, beziehungsweise sogar direkt zwischen dem Arzt und dem Patient, in dem der Hausärzteverband als Organ der Hausärzte in Deutschland dann nochmal separat mit den gesetzlichen Krankenkassen verhandelt, wie viel denn die Hausärzte für ihre Leistungen bekommen.
Genau.
Also das sind ganz grob so die drei Punkte. Und was ja die allermeisten betrifft, ist tatsächlich die Honorierung über die kassenärztliche Versorgung. Also das, was die kassenärztliche Versorgung mit den Krankenkassen verhandelt. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen was zu erzählen, denn es ist nicht einfach.
Es ist wirklich nicht einfach. Es ist wirklich kompliziert. Ja.
Also ich muss jetzt auch mal ganz offen sagen, ich habe mich niedergelassen, ohne so richtig zu wissen, wie das funktioniert.
Genau, das wollte ich mich auch gerade sagen, dass ich in dem Punkt auch echt naiv war. Also ich habe dann relativ schnell eine kalte Dusche bekommen, als ich 2-3 Monate drin war und ich dachte, was passiert hier eigentlich?
Also das Einzige, was ich so wusste, war, wenn du dich niederlässt, dann kriegst du erstmal mindestens 3 Monate kein Gehalt.
Genau, aber mindestens.
ansonsten war es halt alles noch so ein bisschen schwammig, weil man weiß nicht, wie viel kriegt man denn im Monat von der KV oder im Quartal von der KV. Und ja, das war dann so ein bisschen Learning by Doing. Und ja, deswegen für alle, die sich vielleicht noch nicht niedergelassen haben und darüber nachdenken, ist das hier vielleicht auch ganz interessant.
Genau.
Also die KV verhandelt mit den Krankenkassen nach dem EBM. Das ist der einheitliche Bewertungsmaßstab. Dieser bildet alle möglichen Leistungen ab, die Ärzte erbringen, grob gesagt. Und jede dieser Leistungen hat einen bestimmten Punktwert. Der Punktwert wird am Ende des Quartals in Euro umgerechnet. Leider sind es meistens eher Cent und nicht Euro.
Ich wollte gerade sagen, das sind Euro-Cent.
Ja, das sind Euro-Cent. Genau, und dann kann man am Ende des Quartals sehen, die Leistung XY ist zum Beispiel so und so viel Punkte wert. Das sind dann so und so viel Cent oder Euro. 2025 war zum Beispiel ein Punkt 12,3 Cent. Und 2015 war ein Punkt 10,2 Cent. Das heißt, in der Zeit von 10 Jahren ist das um 20% ungefähr angestiegen, während die Inflation um 29% angestiegen ist.
Also kumuliert dann, ne? Also wenn man es zusammenrechnet.
Unsere Vergütung ist also unterhalb der Inflation. Das zum EBM. Also wir merken uns, jede Leistung hat einen bestimmten Punktwert und jeder Punkt hat einen bestimmten Geldwert. So, dann.
Der nachträglich bestimmt wird.
Richtig, du weißt am Anfang des Quartals nicht, wie viel das am Ende ist. Dann bekommt die KV als Organ, die das am Ende das Geld an die Arztpraxen weiterverteilt, bekommt von der Krankenkasse eine Gesamtvergütung. Die wird nochmal aufgeteilt in unterschiedliche Anteile. Da muss man einmal wissen, es gibt die sogenannte budgetierte Vergütung. Da sind gewisse Leistungen drin, die eben nur bis zu einem gewissen Limit bezahlt werden. Und es gibt die sogenannte extra budgetierten Leistungen. Das sind zum Beispiel besondere Leistungen, die Praxen erbringen, die für einen gewissen Zeitraum als extra budgetär bezeichnet werden. Nach einer Weile fliegen sie dann manchmal auch raus und landen in der normalen budgetierten Versorgung. Und in dieser extra budgetären Leistung, wie man schon aus dem Wort extra budgetär hört, die werden halt eben nicht aus diesem Pott des Budgets bezahlt. Also wir haben also einen Topf von Geld, der von den Krankenkassen an die KV weiter verteilt wird oder an die KVen. Wenn man in Deutschland guckt, gibt es in jedem Bundesland eine andere KV, die wieder andere Regelungen hat. Und die KV macht einen Topf mit Budget, aus dem die meisten Leistungen für die Arztpraxen bezahlt werden. Und die macht einen Topf ohne Budget. Da werden von die Leistungen quasi direkt bezahlt. So, jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt zu dem Budget. Jetzt das, was die Ärzte den Patienten immer sagen, nein, nein, das geht nicht wegen dem Budget. Wenn der Topf mit dem Geld von den budgetierten Leistungen sich schnell leert, also viele Ärzte viele Leistungen aus diesem Budgettopf abrufen.
Und auch viele Patienten sehen, das zählt dazu.
Auch viele Patienten sehen, aber auch viele Leistungen verordnen, wie zum Beispiel eine Physiotherapie, eine Logopädie, viele Medikamente etc. pp. Dann ist irgendwann dieser Topf halt einfach leer. Ne? Dann ist dieses Volumen aufgebraucht. Das ist meistens schon innerhalb des Quartals, ein Quartal sind 3 Monate. Je nach Fachrichtung ist das Budget anders ausgelegt. Jetzt konzentrieren wir uns ja hier auf die Hausarztpraxen. Dann ist natürlich auch das, was eigentlich das Interessanteste ist, was an Honorar fließt denn eigentlich überhaupt an die Arztpraxen? Also was rechnet man ab? Da kann man so grob sagen, es gibt für jeden Patienten in jedem Quartal, also alle 3 Monate, eine Grundpauschale. Die hat, jetzt denken wir wieder an die Punkte. Zuletzt waren es 114 Punkte. Das sind umgerechnet ungefähr 14 Euro. Ist ein bisschen abhängig noch vom Alter, aber es unterscheidet sich nicht wesentlich in den Euro-Werten. Wenn der Patient eine chronische Erkrankung hat, dann gibt es noch so eine sogenannte Chronikerpauschale. Die hat circa 16 Euro. Und es gibt nochmal beim zweiten Kontakt, wenn der Mensch mit der chronischen Erkrankung nochmal in die Praxis kommt, gibt es dann quasi nochmal eine Zweitziffer für diese Chronikerpatienten. Die ist ungefähr 5 Euro wert. Heißt, wir rechnen jetzt mal Patient ohne chronische Erkrankung im Roundabout 15 Euro Pauschale, Patient mit chronischer Erkrankung Roundabout 30 Euro plus nochmal 5 Euro, wenn er ein zweites Mal in die Praxis kommt. Dann gibt es noch die sogenannte Vorhaltepauschale, über die wir nachher noch reden werden. Die wird automatisch von den KV'en bei jedem Patient einmal zugesetzt, wenn der in der Praxis gewesen ist. Das sind 17 Euro.
Diese Vorhaltepauschale ist aber nur für Hausärzte da.
Dann gibt es natürlich noch einzelne Ziffern für besondere Leistungen, die Arztpraxen abrechnen können, also Hausarztpraxen, wie zum Beispiel für die psychosomatische Grundversorgung oder für apparative Untersuchungen, Ultraschall oder Langzeit-EKG, Langzeitblutdruck.
Oder Check-ups, so Versorgeuntersuchungen.
Dann ist ja jetzt das Interessante noch, wir wissen jetzt ungefähr, wie erhält eine Arztpraxis ihr Geld von der KV, die es wiederum mit den Krankenkassen aushandelt. Da kommen bestimmte Beträge bei raus. Das, worüber viele Ärzte sich aktuell und auch schon länger beschweren, ist, die Möglichkeit abzurechnen ist begrenzt. Zum einen, weil es einfach ab zum Beispiel dem dritten Kontakt des Patienten bei chronischen Patienten oder sogar ab dem zweiten Kontakt des Patienten, der keine chronische Erkrankung hat, gibt es einfach keine Möglichkeit mehr, dafür etwas abzurechnen. Es sei denn, es wird eine besondere Leistung in Anspruch genommen, wie zum Beispiel ein Check-up oder der Patient kommt wegen einer psychischen Erkrankung oder man rechnet ab, weil er einen Ultraschall brauchte für den Bauch zum Beispiel. Das heißt, viele Anlässe, ne, also der Patient, der einmal da war wegen der Erkältung, kommt das nächste Mal mit Kopfschmerzen. Für das nächste Mal mit den Kopfschmerzen kann der Arzt oder die Arztpraxis nichts mehr abrechnen. Dann kommt jeden Monat von der KV ein sogenannter Abschlag des Quartalshonorars. Also dieses Quartalshonorar, das am Ende des Quartals eigentlich erst ermittelt wird, wird in 3 Teile geteilt. Und diese Teile werden monatlich an die Arztpraxis ausgezahlt, damit man seine Fixkosten decken kann. Das heißt, man zahlt seine Miete, man bezahlt sein Personal, man bezahlt seine Verbrauchsmaterialien, man hat vielleicht Geräte, die man abbezahlen muss oder Leasing. Man hat Kosten für EDV, für besondere Angebote, wie zum Beispiel Videosprechstunde kostet bei vielen Anbietern extra, Online-Termine kostet extra, digitaler Terminkalender kostet extra, tolle KI-Rezeption kostet extra. Ja, kostet halt alles relativ viel Geld.
Ärztliche Haftpflichtversicherung, die darf man nicht vergessen. Die ist auch ganz
genau,
wichtig.
Genau, Versicherung.
Manchmal Regressversicherung, das sollte man sich auch abdecken.
Also genau. Und dann am Ende, wenn das alles bezahlt wird, dann bleibt da noch ein bisschen was übrig von diesem Gesamthonorar.
Im besten Falle,
wo sich der Arzt oder die Ärzte der Praxis das eigene Gehalt schon auszahlen können. Ein Bruttogehalt. Da die Ausgaben jeden Monat allerdings schon auch ordentlich schwanken können, kann das tatsächlich mal sein, dass auch das Gehalt schwankt nach oben oder nach unten. Mhm. Also wir hatten auch schon mal einen Monat, wo wir uns fast nichts auszahlen konnten, wo man so gerade eben seine Krankenversicherung bezahlt hat und seine Miete und dann war das Geld auch schon wieder weg. Und da haben die MFA mehr verdient als die Ärzte.
Genau. Das kommt vor allem meistens am Anfang, wenn man sich gerade niederlässt, wird einem auch der Tipp mitgegeben, einen Kredit aufzunehmen, um sich am Anfang Gehalt auszuzahlen.
Ja. Oder wenn ungeplante Kosten kommen, wie zum Beispiel eine Umstellung der Computer.
Genau. Wo man plötzlich 6 oder 7 neue Computer kaufen muss. Und noch gleichzeitig das Sono-Gerät kaputt geht. Ja. Es macht Spaß, manchmal selbstständig zu sein.
Ja.
Das hört sich jetzt leicht bitter an von uns hier.
Nee, es ist halt einfach so, wie es ist. Also, und ja, ich glaube, das ist echt ein mega wichtiges Thema, weil nur wenn Menschen verstehen, wie das funktioniert in unserem Gesundheitssystem, dann verstehen die, was da momentan auch eben nicht so gut funktioniert.
Ja, und warum auch immer weniger Ärzte sich auch bereit sind, niederzulassen. Und die, die sich niederlassen, vielleicht dann auch unzufrieden sind.
So, jetzt habe ich genug gefaselt. Möchtest du erzählen, was ab dem 1.10. passiert, was die sogenannte, diese wahnsinnig tolle Entbudgetierung der hausärztlichen Leistungen bedeutet?
Ja, genau. Also es geht jetzt ja gerade eigentlich durch die Presse, dass ab dem 1.10. die Hausärzte entbudgetiert werden. Also dass wir kein Budget mehr haben und dass wir nicht mehr gedeckelt werden. Also können wir im Prinzip alles abrechnen, was wir auch machen. So wird es verkauft. Leider ist wie immer die Krux im Detail, weil die Entbudgetierung bezieht sich eigentlich nur auf ein bestimmtes Kapitel des EBMs.
Wir erinnern uns, der einheitliche Bewertungsmaßstab,
genau.
Der sagt,
danke,
welche Leistung wie viel Punkte, ergo wie viel Cent hat.
Und Kapitel 3 ist das Kapitel der Hausärzte. Das bedeutet, da ist die Pauschale drin, die du gerade so schön erklärt hast. Da ist die Vorhaltepauschale mit drin. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Die werden entbudgetiert. Das heißt aber nicht, dass technische Leistungen oder KG-Rezepte oder Rezepte generell oder Ergo, Logo, also Logopädie entbudgetiert werden. Also das bleibt weiterhin im Budget. Das bedeutet, wir haben auch da weiterhin Einschränkungen, was wir aufschreiben können, ohne irgendwelche finanziellen Probleme zu bekommen.
Da hatte ich letztens wieder mit einem Patienten drüber gesprochen, der sagte, naja, Sie werden doch jetzt entbudgetiert ab dem 1.10.
Ja.
Dann können Sie mir doch jetzt meine Physiotherapie auch dauerhaft aufschreiben.
Und ja, das habe ich auch schon häufiger gehört.
Ja, genau, das gehört halt eben nicht dazu. Und das, was die Patienten da oft auch nicht verstehen, ist, dass es nicht nur ein Budget gibt für die Verordnungen, sondern dass auch die Häufigkeit der Verordnungen geprüft wird und verglichen wird im Vergleich mit den anderen Praxen.
Was bei der Entbudgetierung noch dazu kommt, ist, dass die Kosten dann zukünftig quartalsweise evaluiert werden von der KV und von der Krankenkasse und dann sozusagen kontrolliert und gegebenenfalls zukünftig angepasst werden. Also das ist jetzt erstmal ein Anfang mit der Entbudgetierung, ob das so bleibt und wie sich das verhält, wissen wir eigentlich nicht. Die haben das jetzt festgelegt, das hatten die bei den Kinderärzten auch schon gemacht. Aber die haben gleichzeitig auch noch gesagt, dass es alles finanzneutral stattfinden soll. Und wie das stattfinden soll, dass, wenn man sich da versucht reinzulesen, ich habe wenig gefunden. Also wenn irgendein Kollege hört und da irgendwelche Daten zu hat, wie das finanzneutral stattfinden soll, kann er uns die gerne schicken. Ich bin da mega interessiert dran.
Ich weiß es auch nicht, wie das finanzneutral funktionieren soll. Also muss ja eigentlich dann schon so sein, dass mehr Geld fließt, weil wir kriegen ja momentan schon einen Großteil oder einen größeren Teil der erbrachten Leistungen nicht bezahlt.
Ja, also ich kann mir nur erklären, dass sie dann Teil von den Fachärzten wegnehmen und oder Gebietsärzten, wie man sie ja heutzutage auch nennt, und uns Hausärzten dann rüberschiebt. Aber das werden die Fachärzte und Gebietsärzte sicherlich auch nicht haben wollen.
Und ist ja dann auch eigentlich nicht okay, weil die kriegen ja ihre Leistungen teilweise auch schon nicht gut bezahlt.
Genau, genau. Also da sitzen wir alle in einem Boot, wir niedergelassene Ärzte. Da müssen wir auch zusammen eigentlich an einem Strang ziehen. Deshalb, ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Also ich kann mir das ehrlich gesagt echt noch nicht vorstellen. Aber das werden wir dann in der nahen Zukunft sehen, weil der 1.10. ist schon bald.
Ja, wenn die Folge rauskommt, dann auf jeden Fall. Ja, also das Thema Entbudgetierung ist irgendwie.
Genau, es hört sich so perfekt an, aber es ist wie immer die Krux im Detail.
Ich finde es immer enorm schwierig, gute Informationen dazu zu finden.
Das Verrückte ist, ich war jetzt letztens auf einer KV-Veranstaltung, habe dann auch mal gefragt, weil auch die Chronikerzifferbezahlung soll sich ja ändern. Das lesen wir zumindest überall. Und ich habe dann auf dem KV-Event mal gefragt, wie sich das denn verhält. Das war eine, die auf Abrechnung spezialisiert war. Und die meinte, das wüsste sie auch noch nicht, das werden wir dann noch erfahren. Also selbst die KV weiß es eigentlich selbst noch nicht, wie die Abrechnung in der nahen Zukunft stattfindet. Und das ist irgendwie abstrus, wenn man sich das vorstellt.
Ja, man wird also immer sehr im Dunkeln gehalten, wie zum Beispiel jetzt auch mit dem nächsten Punkt, den wir noch kurz ansprechen wollten, nämlich eine relativ zeitnah eingeführte Änderung dieser Vorhaltepauschale. Wir erinnern uns, das ist das, was automatisch quasi zugesetzt wird von der KV zur Grundpauschale.
Wir erinnern uns, dass die bisher 138 Punkte sind. Das ist jetzt nämlich gleich noch wichtig.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt hatte, aber die Vorhaltepauschale ist aktuell, sind das 138 Punkte. Das waren diese 17 und ein paar zerquetschte Euro.
Genau. Und ab dem 01.01.2026 wird das verändert, weil die Vorhaltepauschale dann von 138 Punkte auf 128 Punkte reduziert wird.
Heißt minus,
das bedeutet wie viel Euro? 10 Punkte, das sind ungefähr 1,2 Euro, ne?
Ja, ich bin schlecht im Rechnen, aber ja. Wer will, hört
weil
zurück,
ein Punkt,
rechnet es sich aus.
Weil ein Punkt war ja 12 Cent.
So, okay.
Ungefähr. Und dann kann man sich diese Vorhaltepauschale wieder auf 138 Punkte erhöhen, wenn man bestimmte Kriterien einhält. Es gibt dann jetzt 10 feste Kriterien, die man sammeln kann sozusagen. Und wenn man 0 bis 1 Kriterium einhält, dann kriegt man die 128 Punkte. Wenn man 2 bis 7 Kriterien einhält, dann 138 Punkte. Dann hat man den Standard, wie jetzt auch. Wenn man zu den Top-Praxen gehört, dann hat man 8 bis 10 Kriterien. Und dann kriegt man sogar noch ein Plus von 20 Punkte, also 158 Punkte.
Das heißt, für die allermeisten Praxen, die dann ja wahrscheinlich zu dieser 2 bis 8 Punkte gehören, ändert
zwei bis sieben Punkte, genau.
Zwei bis sieben, ändert sich nichts an der Bezahlung, aber sie müssen zusätzlich diese Kriterien einhalten, haben davon aber am Ende gar nichts.
Nee, genau. Und so Kriterien sind zum Beispiel die Gemeinschaftspraxisform, also dass man nicht eine Einzelpraxis hat, sondern mehrere Praxen oder mehrere Ärzte in einer Praxis sind, Impfungen, hausärztliche Tätigkeiten wie EKG, Sono, also Ultraschall, 24-Stunden-Blutdruck, Hausbesuche, Wundversorgung, Pflegeheime, Sprechstunden außerhalb der regulären Öffnungszeiten ist auch gerne gesehen. Also Mittwochnachmittags, Freitagnachmittags, sehr früh morgens oder sehr spät abends oder vielleicht sogar noch am Wochenende. Das sind so die Vorstellungen der Kriterien.
Genau, und die sind dann geknüpft an bestimmte Prozentzahlen. Das heißt, es wird geguckt, wie viele Scheine hat denn die Praxis, also wie viele Kassenpatienten behandelt diese Praxis im Quartal, und davon müssen so und so viel Prozent eben zum Beispiel Pflegeheimbewohner sein oder müssen eine Schutzimpfung bekommen haben oder müssen eine Wundversorgung erhalten haben, kleine Chirurgie oder ein Ultraschall. Oder ein Langzeit-EKG.
Und an sich finde ich es ja gar nicht schlecht, dass man die Vorhaltepauschale an bestimmte Kriterien knüpft. Das finde ich, also es ist ja richtig, dass ein Hausarzt bestimmte Sachen anbieten sollte, dass es irgendwie eine 24-Stunden-Blutdruckmessung haben sollte oder Impfungen anbietet oder Hausbesuche, Wundversorgung. Das gehört ja alles zum Hausarzt-Dasein dazu. Da bin ich auch ein totaler Fan davon. Aber was mich stört, ist, dass diese Prozentsätze eigentlich die Ärzte dazu verleiten wird, bestimmte Untersuchungen extra zu machen, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Also es werden dann unnötige Untersuchungen und Behandlungen eventuell angesetzt, einfach um die Kriterien zu erreichen, damit man mehr Punkte bekommt. Und das ist etwas, was mich stört.
Betrifft ja vor allen Dingen zum Beispiel die apparativen Untersuchungen, ne, wie Ultraschall oder Langzeit-EKGs, Langzeit-Blutdruckmessungen, wo man auch nochmal dazu sagen kann, die Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruckmessung, die ist eigentlich, wie manche Kollegen von uns so nett sagen, ein Hobby. Denn die Kosten für die Geräte und für die Utensilien, die man für diese Geräte braucht und die Zeit, die es aufwendet, die bei den Patienten anzulegen, die bildet sich überhaupt nicht ab bei dem, was man bekommt für dieses Langzeit-EKG.
Genau. Also wenn man sich so ein Gerät anschafft, dann weiß man, man bezahlt drauf. Das ist ein Service für die Patienten.
Ja.
Letztendlich.
Das ist jetzt ungefähr... Oder wir konnten ungefähr ein bisschen erklären, wie die Vergütung in der Arztpraxis funktioniert. Die kassenärztlichen Vereinigungen, in Klammern die KV, verhandeln mit den Krankenkassen für jede ärztliche Leistung einen bestimmten Punktwert. Dieser Punktwert ergibt am Ende einen Eurowert. Es gibt ein sogenanntes Budget, aus dem viele der hausärztlichen Leistungen bezahlt werden. Wenn das Geld aus diesem Budget aufgebraucht ist, weil viele Hausärzte eben diese Leistung abgerechnet haben, dann werden die darüber hinaus abgerechneten Leistungen nicht mehr oder schlechter vergütet. Hausarztpraxen erhalten von der KV monatliche Abschläge des Gesamthonorars, wovon sie alle ihre Fixkosten bezahlen müssen und am Ende sich davon auch noch ihren Bruttolohn auszahlen können. Man kann dazu nochmal sagen, dass das ärztliche Honorar oder das Geld, was quasi an die Arztpraxen fließt, in den letzten Jahren sich nicht verändert hat oder nur minimal prozentual und dass das immer noch unter der Entwicklung der Inflation liegt.
Genau.
So grob gesagt, ohne da jetzt Zahlen zu nennen. Und was ist noch wichtig? Genau, die Entbudgetierung betrifft eben für Hausärzte nur gewisse Leistungen. Und zum 01.01.2026 wird es nochmal Veränderungen geben, die aber wahrscheinlich für die Patienten nicht unbedingt merkbar sind, sondern die tatsächlich eher die Arztpraxen und die Ärzte betreffen. Wenn sich diese sogenannte Vorhaltepauschale ändert und die Arztpraxen plötzlich geprüft werden, wie viel Prozent an bestimmten Leistungen sie erbringen.
Ich hoffe, die Folge ist verständlich. Also ich finde sie bisher ganz gut verständlich. Ja, und aber ich bin natürlich auch in der Materie.
Kann es auch immer sein, dass wir vielleicht irgendwo ein bisschen Quatsch erzählt haben. Wenn das so sein sollte, bitte Bescheid sagen.
Genau. Wir haben versucht, gute Quellen zu finden.
Dann
so
können wir ja noch irgendwas Schönes erzählen.
Was hat uns die letzten zwei Wochen bewegt oder was hat uns die letzte Zeit bewegt? Dann werden wir jetzt da weitermachen, oder?
Uns hat, mich hat bewegt, dass ich eine Statistik gelesen habe, die sich damit beschäftigt, wie viel denn die Hausärzte eigentlich arbeiten. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erzählt. Diese Statistik kommt auch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und das deckt sich so in etwa mit dem, was ich auch so vom Bauchgefühl drin hatte. Und zwar, selbstständige Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten 48,5 Stunden im Durchschnitt in der Woche.
Ja.
Davon entfallen ungefähr 33 Stunden auf die Sprechstunde. Also das, wo Patienten immer sagen, ja, wieso, ihr arbeitet doch nur so 33 bis 35 Stunden. 5 Stunden
super relaxed.
Hausbesuche und 10 Stunden Verwaltung und Bürokratie.
Das ist schon krass viel, ne?
Ja. 35% der Praxisinhaber arbeiten sogar noch mehr, nämlich mehr als 50 Stunden in der Woche. Und 11% arbeiten sogar mehr als 60 Stunden in der Woche.
Genau, wo würdest du dich denn zuzählen?
Also ich würde mich einklassifizieren in die 48,5 Stunden im Durchschnitt. Mal sind das sicherlich auch weniger. Aber ja, es sind auf jeden Fall über 40 Stunden. Ich würde schätzen, dass es wahrscheinlich so 45 plus minus sind. Vielleicht sind es sogar 48. Also ich tendiere ja manchmal dazu, manches auch unter den Tisch fallen zu lassen, wenn ich da am Wochenende 2 Stunden an irgendwas...
Ich wollte es sagen. Die musst du eigentlich auch noch dazu rechnen. Ne? Also auch die Stunden, die du am Wochenende machst mit... ich finde auch Fortbildung musst du eigentlich dazu rechnen, weil die machen wir ja auch am Wochenende.
Ja, stimmt.
Oder
so
abends. Genau, du bist ja auf der Fortbildung. Deshalb ist die Tonqualität diesmal auch vielleicht nicht ganz so perfekt.
Ja, es tut mir leid, hier ist schlechtes Netz.
Genau, aber das zählt ja eigentlich auch mit. Das ist jetzt da gar nicht mit drin berechnet. Und das musst du ja eigentlich auch umrechnen in die Stunden der Woche.
Ja, genau. Und Giel, bei dir habe ich ein bisschen Sorge, dass du in die 11% über 60 Stunden fällst.
Ja, wir versuchen da ein bisschen was dran zu ändern. Aber ich würde auch so zwischen 50 und 60 Stunden sagen.
Ich habe gerade schon gesagt, du musst auf jeden Fall was an deinem Arbeitspensum machen, weil das macht dich krank.
Ja, ich versuche schon. Aber es ist schwierig, aus dieser Mühle rauszukommen. Ja, und ich bin ein bisschen perfektionistisch in dem Bereich, würde ich sagen. Ich will dann auch das so möglichst viel rausholen, dass ich dann die Zahlen doch irgendwie rechnen am Ende des Monats. Und das ist dann halt oft die Verwaltung und Bürokratie, die da mit 10 Stunden angesetzt worden sind, was ich ein bisschen mehr empfinde bei mir. Deshalb.
Ich komme dich demnächst abends abholen und mach bei dir den Strom aus.
Da musst du auch mit meiner Mutter reden, weil die sitzt auch so lange da.
Der mache ich auch den Strom aus.
Okay. Ich bin
Achtung,
mal gespannt.
Also nehmt euch in Acht.
Oh. Nee. Aber wir haben jetzt gerade, das bringt uns auch zur nächsten Kategorie eigentlich, was gibt es Neues aus der Hausarztpraxis? Und zwar habe ich mich an deinen Rat orientiert und wir haben eine Akutsprechstunde bei uns eingerichtet. Ja, wir hatten vorher so, dass wir ein paar Akutsprechtermine freigehalten hatten. Und irgendwie hat das nie gereicht, wodurch die Leute, die einen Termin hatten, immer warten mussten und irgendwie die Wartezeit immer länger wurde und auch Stress bei uns Ärzten mehr wurde, Stress bei den MFAs. Und ja, deshalb dachte ich, ändern wir die Planung, haben jetzt die Akutsprechstunde eingeführt, die dazu führt. Also wir machen das jetzt seit 2-3 Wochen, hatten wir angefangen und am Anfang ist das ein bisschen in der Terminplanung untergegangen. Jetzt seit einer Woche machen wir das sehr strukturiert. Und ich bin ein echter Fan davon. Also ich habe das Gefühl, dass die Sprechstunde, wo die Patienten einen Termin haben, viel ruhiger, viel strukturierter, total angenehm ist. Die müssen wirklich viel kürzer warten. Manchmal, wenn man dann noch irgendwie ein psychiatrisches Gespräch hat, ja, dann danach muss dann irgendwie mal eine Viertelstunde warten oder 20 Minuten. Aber es ist echt nicht mehr im Vergleich wie vorher. Und das bringt einen so viel Ruhe. Also es macht mir viel mehr Spaß, so zu arbeiten. Also das war echt
ein
bisschen gute Investition. Ich muss mal gucken, wie die MFAs das empfinden, ob die das irgendwie stressig finden, weil die müssen jetzt ja so ein bisschen die Patienten erziehen. Wir hatten mich heute noch einen Patient, der war dann not amused, als der morgens früh reinkam um 7:30 und so, also da bleiben wollte, um seine Beschwerde zu zeigen. Und die eine MFA hat gesagt, ja, entweder können Sie warten, aber dann kommen erstmal alle anderen Patienten mit Termin ran. Oder Sie kommen um 11 Uhr, wenn die Akutsprechstunde anfängt, wieder mit einem Termin von 5 Minuten. Und ja, da war der nicht ganz so begeistert, aber er ist dann wieder gegangen. Und also die Patienten müssen sich dann noch dran gewöhnen. Ich bin da bisher ein Fan von und ein paar Wochen werden wir ein Resümee ziehen.
Ja, ich werde dich dann nochmal befragen. Also bei uns war das ganz genauso. Wir haben die neu eingeführt, die Akutsprechstunde, als wir die Praxis übernommen haben. Und da mussten sich sowohl die Patienten als auch das Personal erstmal ein bisschen drauf einstellen. Aber im Großen und Ganzen ist das eine große Entlastung. Denn es ist auch für Patienten schön, wenn sie wissen, dass es eine gewisse Zeit gibt, in der sie auch mal zum Beispiel ohne Termin dann kommen können. Und dann auch dran kommen. In aller Regel, wir schicken selten welche aus der Akutsprechstunde weg und machen das dann quasi am nächsten Tag. Es sei denn, die ist wirklich einfach enorm voll. Und es ist einfach für das Praxisteam so wahnsinnig entlastend, wenn nicht alle 15 Minuten irgendwie jemand reinschneit und sagt, hier bin ich, ich habe jetzt was, ihr müsst es bitte angucken. Und da geht es jetzt nicht um wirklich richtige Notfälle, sondern da geht es halt um Sachen wie, weiß ich nicht, ich habe seit 3 Tagen jetzt da ein Zwicken in der Leiste. Diese Menschen, die kann man strukturieren, das ist für die Patienten gut, das ist für die Praxis gut, alles gut.
Also ich meine, wenn einer mit einem allergischen Schock noch vor einem steht, ja, dann werden wir den nicht wegschicken und sagen, komm, so eine Akutsprechstunde wieder. So steif sind wir dann nicht in unserer Planung. Der darf dann auch gerne bleiben und wird behandelt. Wenn es jetzt aber Knieschmerzen von 3 Tagen sind, ja, der muss nicht sofort behandelt werden. Der kann auch in die Akutsprechstunde kommen. Oder sogar zur normalen Sprechstunde, meiner Meinung nach.
Lässt sich sehr gut dann planen. Sehr, sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Hast gut gemacht.
Ja, komme ich dann auch irgendwann in die Gruppe der 48,5 Stunden durchschnittlich.
Das ist das.
Ich muss
große
ja ein Ziel,
Ziel
in meinem Leben haben, ne?
Okay, und mit diesem Satz würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Bei Feedback schreibt uns gerne an dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder folgt uns auf Instagram, lasst uns einen Kommentar da.
Und damit sagen wir?
Um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.